Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassi-Runde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich. Diese Woche habe ich eine wunderbare Gästin bei mir, und zwar Samaria. Wir unterhalten uns über das Thema Life-Coaching, toxische Positivität und was das Ganze mittlerweile auch mit der Hundebubble zu tun hat. Du kennst vielleicht so Sätze wie, ja, wenn du ruhig wärst, dann könnte dein Hund auch ruhig sein. Und du kannst alles erreichen, du musst es nur wollen. Es gibt noch zig andere Beispiele, die einfach überhaupt nicht wahrnehmen, wie privilegiert die Person ist, die sie ausspricht. Und ich glaube, das ist einfach ein Thema, da müssen wir uns mal drüber unterhalten, was das auch für Gefahren mit sich bringt, auf was du achten kannst, welche Red Flags. Wir haben da in dieser Folge einiges aufgezählt und natürlich auch unsere Gedanken reingebracht, warum das Ganze ein Thema ist, was man unbedingt mal mehr an die Öffentlichkeit bringen sollte. Und das haben wir getan mit dieser Folge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Hallo Samaria, ich freue mich so sehr, dass du dir die Zeit genommen hast und heute in meinem Podcast bist. Magst du dich einmal unseren HörerInnen vorstellen, bitte?
Hallo Janie, ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein darf. Ich bin Samaria, ich bin ausgebildete Hundetrainerin, lebe in Engen, das ist in der Nähe vom Bodensee, Süddeutschland. Ich habe die letzten Tage ein bisschen mich intensiver mit psychischen Erkrankungen und den Live-Coachings auf Social Media beschäftigt in meinen Stories und daher sind wir irgendwie zusammengekommen.
Ja, es ist tatsächlich ein Thema, Live-Coaching, toxische Positivität, also ich sage immer ganz klar toxisches Coaching. Ja, das ist ein sehr, sehr großes Thema, was sich mittlerweile eben auch in die Hundebubble rein, ja, drängt, kann man schon fast sagen. Ja. Und ich finde es extrem wichtig, dass wir darüber sprechen, weil ich einfach super, super wichtig finde, dass wir inklusiv sind, barrierefrei, soweit es irgendwie geht, und eben Menschen einbeziehen. Und ich finde das auch extrem wichtig, nehme da auch immer kein Blatt vor den Mund, auch Platz zu machen, weil als, ich sag's mal, privilegierter weißer Mensch ist es ganz, ganz wichtig, dass einem das auch klar ist, dass man eine sehr privilegierte Lebensrealität hat, ohne dafür was getan zu haben. Wir haben einfach Glück, dass wir am richtigen Fleck geboren wurden. Und nichtsdestotrotz ist das einfach noch gar nicht so normal, dass man auf zum Beispiel auch in der Coaching-Szene auf der Bühne, wenn ich mir das Publikum angucke, es ist weiß, männlich. Und da finde ich es so wichtig, immer mal wieder in Erinnerung zu schreiben, drunter zu schreiben, hey, auf so ein Event komme ich in dem Moment, wo ich da wirklich auch ein buntes, ein wirklich inklusives Publikum sehe. Vorher brauchen wir nicht darüber reden, dass du mich einlädst. Das finde ich einfach extrem wichtig. Und dementsprechend ist es mir auch ein Anliegen und fand deine Story einfach mega dazu. Hier ein kleiner Hint, mach es mal als Highlight, bitte, dass man es noch nachlesen kann. Ich pack auch deinen Link zu deinem Instagram-Account in die Shownotes. Das heißt, da kannst du dann draufklicken und wirst dann hoffentlich das Highlight bei Samaria auf der Seite finden, weil das auch noch mal einiges in der Story aufgegriffen hat. Ja, und so habe ich dich angeschrieben und gesagt, bitte, ich will da schon so lange drüber sprechen. Aber wie es so ist, man braucht dann oft noch so eine zweite Person, die auch einfach noch mal die Sicht erweitert und noch mehr beleuchtet. Und das war so, so perfekt einfach. Das Problem, Coaching-Szene, Coaching, es ist doch kein geschützter Begriff. Wer darf sich Coach nennen?
Jeder. Jeder kann sich Coach nennen. Es gibt keinerlei Einschränkungen. Wir könnten das auch, obwohl wir keinerlei Ausbildung in diesem Bereich haben. Wir müssten auch nicht deklarieren, ob wir dahingehend eine Ausbildung haben, weil es kein geschützter Begriff. Also kann man sich einfach nennen, gar kein Thema. Und das ist ein mega, mega Problem, weil da natürlich jeder einfach in diesen Bereich reinkommen kann, vollkommen egal, welche Hintergründe er hat, welche Absichten er hat, ob die Person womöglich auch spirituelle oder vielleicht sogar rassistisch-spirituelle Hintergründe hat, ist egal. Spielt keine Rolle.
Und das, da muss ich dich kurz unterbrechen, ist ein super, super wichtiger Hinweis. Denn gerade in der Elternszene zum Beispiel wissen wir, dass die bedürfnisorientierte Bubble extreme Rechtsprobleme hat. Ja, extrem. Und bitte Augen und Ohren offen halten. Nach den Wahlen von gestern und meinem offenen Mund und dem Weltschmerz, den ich habe, ist mir das nochmal ein Anliegen, darauf hinzuweisen. Bitte achte da sehr, sehr feinfühlig drauf.
Unbedingt. Also ich denke, es ist auch kein Zufall, dass die Coaching-Szene weiß ist. Das mag jetzt ein bisschen plakativ klingen, aber du hast es angedeutet. Die Privilegien sind in dieser Coaching-Szene extrem zugeteilt, nennen wir es mal so. Also es sind sehr, sehr privilegierte Menschen, die sich in der Regel auch keine Sorgen machen müssen um Geld oder psychische Ressourcen oder Freundschaften oder Familie. Da gibt es keine Probleme. Sie haben in der Regel auch nicht Traumata oder andere psychische Erkrankungen oder wenn sie welche hatten und sie waren in Therapie und die Therapie hat nicht so gewirkt, wie sie sich das vorgestellt haben und sie sind dann in die Coaching-Szene gekommen, dann kann es auch passieren, dass durchaus auch gesagt wird, ja, das sind Erfindungen von Pharmakonzernen, weil sie uns Medikamente andrehen möchten. Und das ist ein richtig, richtig, richtig schlimmes Problem. Ich habe jetzt in den letzten Tagen mehrfach von Menschen Erfahrungsberichte gehört, in denen ihnen geraten wurde, Medikamente abzusetzen, Beziehungen zu beenden, weil die coachende Person angedeutet hat, dass sie ein schlechtes Gefühl bei diesen Mitteln hätte. Und auch da wieder die Schnittstelle zum Spiritualistischen. Das ist nicht ganz ohne. Und wir haben es ja die letzten Jahre jetzt auch in der Corona-Zeit gesehen, dass Spiritualität und Exklusion von Menschengruppen, also Rassismus, Sexismus etc., zum Teil Hand in Hand geht. Also da laufen sehr spirituelle Menschen mit Rechtsradikalen auf Demonstrationen für ihre eigene persönliche Verwirklichung, ja. Und das ist ja im Coaching auch so. Es geht um persönliche Verwirklichung, um persönliches Wachstum, gar nicht so sehr um die Gemeinschaft, sondern um das Ich. Wie komme ich besser durch die Welt? Und das kann ganz, ganz schlimme Züge annehmen. Insbesondere dann, wenn Menschen davon betroffen sind, die tatsächlich vielleicht psychische Probleme haben, die noch nicht diagnostiziert sind und die sich einfach nur eine Lösung suchen für ihre Probleme.
Ja, da kommt es ja auch dermaßen zu Kompetenzüberschreitungen. Also wenn du sagst, da wird dann dazu geraten, setz die Medikamente ab, bin ich mir ziemlich sicher, dass da niemand darauf achtet, dass gerade Psychopharmaka ganz speziell ausgeschlichen werden müssen. Und da sollte man irgendwie einen wirklich guten medizinischen Background haben, weil es sonst ziemlich böse ausgehen kann. Aber ja, du sagst es, es ist nicht ohne Grund, dass ich vor einem Monat, glaube ich, circa eine Podcast-Folge genau dem Thema Medikation gewidmet habe, weil diese Überschneidung, man muss es sagen, gegen diese böse Chemie, also gegen Medikation, gegen Impfung und dann dieses Spirituelle, das geht extrem Hand in Hand. Also da sieht man immer wieder eine sehr, sehr große Schnittmenge dabei. Natürlich gibt es da Ausnahmen, aber wir reden hier jetzt ja gerade von dieser großen Schnittstelle. Was ist dann so, ich sag mal so dieses Typische, was man da liest, diese Aussagen wie, du kannst alles erreichen, du musst es nur wollen, du kannst dich verändern, du bestimmst deine Gedanken und dein Handeln, jeder kann das schaffen und so weiter und so fort. Was gibt's da so für klassische Aussagen?
Ja, dieses, du entscheidest dein Handeln, deinen weiteren Weg, du entscheidest, ob ein Problem wirklich ein Problem ist oder ob du es dazu machst, ist ganz weit oben in dieser Szene. Man merkt vielleicht schon ein bisschen, dass da manipulativer Charakter dahinter steht, weil das Problem auf die und die Lösung auf die Person selbst abgewälzt wird. Das heißt, es wird suggeriert, jede Person habe die Lösung in sich. Man müsse nur genug daran arbeiten oder genug daran glauben oder genug manifestieren, je nachdem, wo man sich befindet. Und das funktioniert natürlich nicht, wenn gewisse Ressourcen fehlen, die nicht da sind, also weil man zum Beispiel chronisch erschöpft ist oder sowas, ne? Dann können wir so viel manifestieren, wie wir wollen. Mhm. Wir werden dadurch nicht wacher werden, weil das Problem nicht die Selbstwahrnehmung ist, sondern das Problem wo ganz anders liegt.
Mhm.
Und du hast das gesagt, es geht um Kompetenzüberschreitung. Und da würde ich mir tatsächlich wünschen, wenn da wirklich eine ganz, ganz klare Abgrenzung stattfinden würde, die nicht einfach nur heißt, ja, du darfst nur teilnehmen, wenn du gesund bist. Also, sondern ich bin kein Psychologe. So, ich habe keinerlei Ausbildung in diesem Bereich und alles, was hier stattfindet, ist maximal für ein besseres Wohlbefinden, wenn überhaupt.
Mhm. Genau. Ja. Und im Subtext lese ich dann immer noch, und mich selbst zu bereichern, aber
ja, das kommt ja auch noch dazu, genau. Also die Angebote sind ja mitunter sehr teuer.
Extrem.
Also, und dann meistens auch noch mit ganz besonderen Zahlen, so 4444 anstatt 5555. Ja, das Schnäppchen quasi. Kriegst du jetzt günstiger.
Ja,
einfach genau. Nur jetzt für den Bereich. Und das haben wir natürlich auch ganz oft, dass wir mit künstlicher Verknappung konfrontiert sind. Da wird dann suggeriert, es gäbe dieses Angebot nur für eine bestimmte Zeit zu diesem Preis. Da wird mit unserer Fear of Missing Out gespielt.
Mhm.
Also quasi die Angst davor, den Anschluss zu verlieren, was natürlich auch wieder vor allem Menschen anspricht, die psychisch labil sind, weil sie nicht den Anschluss verlieren möchten, weil sie vielleicht auch eine Lösung wollen dafür, dass sie vielleicht auch den Anschluss wieder gewinnen, weil
ja.
sie durch ihre eigenen Probleme es nicht schaffen, an sozialen Events teilzunehmen, was natürlich fatal ist. Also das müssen wir uns mal ganz kurz vergegenwärtigen, was das bedeutet, wenn eine Person, die Anschluss sucht, also du bist deines eigenes Schicksals Schmied, so in dem Sinn konfrontiert ist. Dass die Person sucht den Fehler komplett bei sich selbst.
Mhm. Ja.
Das kann wirklich, wirklich schlimme Züge annehmen.
Vor allem vor dem Hintergrund, dass es keine Therapieplätze gibt. Wir haben in Deutschland einen so, so massiven Therapieplatzmangel wie noch nie. Ja, das ist ja durch Corona wirklich in einen extremen Bereich geschlittert, wo einem nur übel werden kann. Und dementsprechend konnte man zuschauen, wie auf der anderen Seite die Angebote, und du sagst es, mit diesen Kurs wird es nur einmal geben oder so. Das zielt absolut auf die FOMO ab. Ich meine, so, dass Preise sich verändern können, das kenne ich von mir auch. Wenn ich einen Kurs zum Beispiel das allererste Mal rausbringe und ich eben selbst den Anspruch an mich hege, ich will jetzt und muss auch erstmal gucken, wie das so läuft mit einem ersten Kurs und wie das wird und was ich noch verändern muss, dann ist der Kurs für mich noch nicht perfekt und dann hat er immer einen anderen Preis, als wenn es den Kurs schon länger gibt. Aber wie du sagst, wenn man dann den Kurs gibt's nur jetzt oder nie und du musst jetzt aufspringen, dann sind wir da einfach im toxischen Marketing. Das ist ganz klar. Das wird ja mittlerweile auch benannt, dieses toxische Marketing. Und ja, es ist einfach eine schwierige Sache. Vor allem vor dem Hintergrund Ausgangslage, verschiedene Lebensrealitäten. Du hast es schon angesprochen. Da brauchen wir jetzt noch nicht mal unbedingt von psychischen Erkrankungen zu sprechen oder Neurodiversität und Co. All das, ja, wenn wir das noch mit einschließen, du hast es angesprochen, Leute, die eben nicht auf große Events gehen können, zähle ich mich zum Beispiel dazu. Für mich war die Online-Welt oder ist die Online-Welt ein absoluter Segen. Und ja, es ist eben ich gehöre endlich dazu und kann auch teilnehmen, ohne dass ich mich dabei schlecht fühle oder eine Woche krank danach bin.
Ja. Und was ja auch kommt, ist, dass diese Preise, also wir haben da ganz klar ein klassistisches Thema, also dass Menschen im Prinzip nur partizipieren können, schwieriges Wort, wenn sie die entsprechenden finanziellen Ressourcen haben.
Na, das eh.
Das ist ein Thema und dann wird, weil du das Toxische angesprochen hast, suggeriert, ja, du hast die Entscheidung, ob dir das wert ist oder nicht.
Ob du das wert bist.
Genau.
Du musst dir das doch wert sein. Ja, ja, kenne ich.
Dass du entscheidest, ob du diese Entwicklung machen möchtest oder nicht. Also es wird wieder die Verantwortung auf die betroffene Person abgewälzt.
Ja.
Es wird einfach nur suggeriert, dass das alles bei dieser Person liegt. Also es, auch wenn dann was nicht funktioniert. Es heißt dann nicht, ja, mein Coaching ist nicht gut genug für dich, das passt nicht zu dir, du bist ja ein Individuum, sondern dann heißt es, ja, du hast dich nicht genug bemüht. Mhm. Du hast dich nicht gut, deine Manifestation ist nicht gut genug. Da müssen wir jetzt ein bisschen pushen, damit du endlich aus deiner selbsternannten Komfortzone rauskommst. Mhm. Ne? Also wird Druck gemacht. Da wird Unsicherheit geschürt, da wird eine Schuldumkehr betrieben, also gegaslightet, dass das Problem nur bei der betroffenen Person, die ja eigentlich Hilfe sucht, liegt, die ist das Problem und das geht nicht. Also das können wir im bedürfnisorientierten Training nicht zulassen, dass das Einzug hält.
Definitiv. Und in Bezug auf den Hund ist es ja dann auch oft nochmal die Schuld zum Menschen zurückschicken im Sinne von, dein Hund muss dir das doch wert sein. Und du musst doch dafür deinen Hund jetzt, ich sag's mal ganz drastisch, die Arschbacken zusammenkneifen und loslegen.
Ja, ja, das kommt noch dazu. Also zumal ja Personen mit, ich nenne es jetzt mal labiler psychischer Verfassung, da sowieso super auf ihren Hund zum Teil auch angewiesen sind, mhm. weil dieser Hund ihnen Struktur gibt, ihnen hilft, den Alltag zu meistern und ihnen eine Motivation gibt, zum Beispiel auch die Wohnung zu verlassen. Mhm. Der Hund bedeutet für diese Personen oft das Leben. Und ja. Wenn natürlich da suggeriert wird, ja, also dein Hund ist dir das ja nicht wert, dann sind wir wieder bei Manipulation. Was natürlich überhaupt nicht geht. Also das darf einfach nicht sein. Wir dürfen Menschen nicht manipulieren, damit sie unsere Inhalte wahrnehmen. Das ist einfach ethisch echt fragwürdig. Und wenn wir jetzt gerade wieder auch beim Hundetraining sind, ne? Also da wird auch suggeriert, dass der Hund gar kein Problem hat. Es liegt alles beim Menschen. Der Mensch muss einfach nur selbstbewusst genug sein, muss genug positive Energie manifestieren und dann wird das mit dem Hund schon. Also da wird zum Teil, nicht bei allen, ja, das möchte ich hier ausdrücklich sagen, es gibt da Abstufungen, wird zum Teil gar kein Hundetraining mehr betrieben, sondern es wird ausschließlich am Menschen und dessen Selbstwahrnehmung gearbeitet. Mhm. Und der Hund an sich mit seinen Problemen wird als Manifestation der Probleme des Menschen dargestellt. Das heißt, der Hund, der lernt keine Strategien, der kriegt keine Anleitung, der kriegt keine Unterstützung, sondern es ist alles der Mensch. Der Mensch soll das über Stimmungsübertragung regeln.
Ich will noch ganz kurz den Begriff Gaslighting nochmal erklären, weil ich glaube, das könnte so ein Begriff sein, wo vielleicht der eine oder andere oder die ein oder andere beim Zuhören drüber stolpert. Mhm. Gaslighting ist eben psychischer Missbrauch, bei dem Tatsachen vom Täter gefälscht gegenüber dem Opfer dargestellt werden, um es an seiner geistigen Gesundheit zweifeln zu lassen. Also da geht es wirklich so um diese Umkehrung. Das ist eine Einschüchterungstaktik und sehr, sehr manipulativ, dass wir das noch ganz kurz erklärt haben. Und ja, es ist tatsächlich ein super, super schwieriges Thema, gerade wenn wir jetzt bei der Geschichte mit der Stimmungsübertragung sind. Ich hatte das letzte Woche in der Story, da hatte ich darüber gesprochen, dass so dieser typische Satz, Ruhige Mama macht ruhiges Baby. Und ich glaube, wir kennen das zuhauf auch aus der Hundeszene, dass dann gesagt hat, ja, wenn du ruhig wärst, dann wäre dein Hund auch ruhig. Arbeite doch mal an dir. Und das ist, also es gibt wirklich kaum einen Satz, der mir sofort Gänsehaut macht und mir wird übel, wenn ich daran denke, wie es mir als Neumama ging und ich diesen Satz von überall gehört habe. Mittlerweile weiß ich, dass meine Tochter hochsensibel ist, ja, und vor dem Hintergrund dann quasi der Mutter die Schuld zu geben, ja, du musst halt ruhiger werden. Wenn du ruhig bist, dann schläft die schon und dann wird das auch alles klappen. Der Fehler war also klar, ich bin der große Fehler und das hat mich wirklich fast zugrunde gerichtet. Und seitdem kann ich auch so richtig gut nachfühlen, wenn Hundemenschen auf mich zukommen, die sagen, ich traue mich eigentlich überhaupt nicht mehr, aber ne, jetzt traue ich mich mal dir zu schreiben. Ich habe das Hundetraining abgebrochen. Ich wusste einfach nicht mehr weiter, weil ich einfach alles falsch mache scheinbar. Und meinem armen Hund geht es so schlecht, weil ich bin, wie ich bin. Und ich überlege, den abzugeben. Können wir uns darüber unterhalten? Das heißt, ich habe wirklich immer häufiger diesen Einstieg von, ich möchte mit jemandem darüber reden, ob es ein guter Weg wäre für meinen Hund, ein neues Zuhause zu suchen. Und da muss man sich einfach mal klar machen, was da für eine Verunsicherung und vor allem, wie man sich fühlt. Ich könnte fast mitweinen, wenn ich mir vorstelle, wie diese Menschen sich fühlen müssen, wenn sie so weit gehen, zu sagen, na ja, aber damit es meinem Hund besser geht, würde ich ihn abgeben. Wie schrecklich ist das bitte?
Das ist extrem schrecklich, also auch für den Hund. Also stellen wir mal uns vor, die Person würde das tatsächlich umsetzen. Mhm. Dann erlebt der Hund ja auch einen Bindungsverlust. Der verliert eine wichtige Bezugsperson für ihn. Einfach nur, weil irgendjemand behauptet hat, dass die Person mit ihren Unsicherheiten, Ängsten und Emotionen das Problem sei. Dabei müssen wir uns einfach mal ganz klar vergegenwärtigen, dass Emotionen nichts Schlimmes sind. Ja, das ist eine ganz, ganz wichtige Funktion von unserem Körper, Emotionen zu empfinden. Und das, was hier gerade passiert mit diesem Stimmungsübertragungsthema, ich nenne es mal so, da werden Emotionen als untaugbar für HundehalterInnen dargestellt. Also du darfst diese Emotionen nicht haben, aber Emotionen haben eine Funktion. Also wenn ich mich unwohl fühle, hat das eine Funktion. Mein Körper sagt mir damit etwas. Damit sagt er mir, dass ich irgendwie unter Umständen über meine Grenzen gehe und es eventuell gefährlich sein könnte, für mich über diese Grenzen zu gehen. Das ist wichtig. Wir können diese Emotionen nicht einfach so herunterspielen. Das wird den Emotionen nicht gerecht. Und auch den Menschen dahinter wird das nicht gerecht. Also wenn wir einfach sagen, ja okay, du hast jetzt Angst, solltest keine Angst haben. Und wenn du Angst hast, dann darfst du deinen Hund nicht streicheln, dann darfst du ihn auch nicht social supporten, weil wenn du Angst hast, dann genau dann überträgst du tatsächlich deine Angst auf den Hund. Und beim Tierarzt darfst du auch nicht dabei sein, wenn du Angst hast, weil das überträgt sich auf deinen Hund und dann hat dein Hund Angst. Also das muss für die Lebensrealität dieser Menschen, ist das doch furchtbar, wenn wir das unterstellen, dass die Angst des Hundes von der Angst des Menschen abhängig sei. Dabei, also um das vielleicht ganz kurz zu erklären, also der Hund hat auch Emotionen und die Emotionen haben auch beim Hund eine Funktion. Also wenn der Hund Angst hat, dann hat das auch bei dem eine Funktion. Das ist nicht einfach nur, ja, mein Mensch hat Angst, also habe ich auch mal Angst. Sondern das hat einen Sinn, dass der Hund diese Emotion empfindet, weil er dadurch auf eventuelle Notlagen besser vorbereitet ist. Und das wichtig ist für sein Überleben.
Ja. Es ist natürlich schon so, dass ich denke, wenn man jetzt wie ein aufgescheuchtes Huhn kurz vor einer Panikattacke ist oder so, dann kann man natürlich für niemanden da sein, ja. Oder wenn man vor Wut fast explodiert, dann kann man für niemanden da sein, für niemand anderen. Deshalb gibt's ja gerade auch so im Elternbereich diesen schönen Satz: Selbstregulation vor Koregulation. Das bedeutet aber nicht, dass wenn ich mich in einer Situation unwohl fühle und einfach spüre, ich habe hier Angst, dass ich nicht für meinen Hund da sein kann oder noch viel schlimmer, dass ich dafür daran schuld bin, dass mein Hund ist eine andere Spezies und der kann sich sehr wohl von Menschen abgrenzen. Ich glaube nicht, dass man einfach das in einen Topf klatschen kann mit der Abgrenzungsfähigkeit von kleinen Säuglingen. Wenn ich von Menschen von der gleichen Spezies rede und von meinem eigenen Säugling, dann glaube ich nicht, dass ich das eins zu eins mit dem Hund vergleichen kann. Und du hast auch gesagt, du hast keine Studien dazu gefunden, oder?
Ich habe tatsächlich ganz, ganz wenig gefunden. Also es gibt Studien zwischen Hund und Hund, also innerartlich, wie es das auch beim Menschen innerartlich gibt. Zu Mensch-Hund gibt es praktisch nichts, was auch wenig verwunderlich ist. Also weil wie will man das messen?
Ja.
Also wie will man so einen Versuchsaufbau machen? Also stellt man dann einen Hund und einen Mensch dahin und dann sagen wir dem Mensch, ja, hat man ja Emotionen, dann gucken wir mal, wie das auf den Hund wirkt. Also ja. das funktioniert ja so gar nicht. Also vor allem, wie willst du dann messen, ob es eventuell am Versuchsaufbau liegt oder am Menschen tatsächlich? Also das ist ganz, ganz schwieriges Thema, weil für Verhalten vom Hund und auch vom Verhalten vom Menschen, da gibt's halt einfach viel mehr Faktoren, die eine Rolle spielen. Also ich will gar nicht abstreiten, dass die Emotionen des Menschen auch einen Einfluss haben. Aber eben nicht, weil sie Emotionen sind, sondern weil die Emotionen Verhalten hervorrufen.
Ja.
Also wenn ich zum Beispiel frustriert bin, ja, dann verhalte ich mich anders, als wenn ich happy bin. So.
Ja.
Das heißt, ich habe andere körperliche Reaktionen, andere körperliche Ausführungen.
Du riechst wahrscheinlich auch anders bei Stress und.
Die mein Hund natürlich wahrnimmt, natürlich. Mhm. Und mein Hund hat gelernt in der Zeit, in der wir zusammen sind, wenn diese körperlichen Reaktionen da sind, dann ist mein Mensch tendenziell nicht so nett. Also gehe ich auf Distanz.
Genau.
So, und bei meiner großen Hündin, also bei der Althündin, hat das dann bedeutet, dass sie halt dann eine Leine gezogen hat, weil sie gerne von mir weg wollte. Weil sie genau wusste, da ist eher ungemütlich. So,
ja.
Das kann man jetzt Stimmungsübertragung nennen, finde ich aber als Begriff viel zu kurz gegriffen.
Das ist Konditionierung. Der Hund hat einfach gelernt, wenn ich telefoniere und meine Hunde merken, dass ich abgenervt vom Allerfeinsten bin, wie du sagst, Abstand, der eine ist buddeln, der nächste ist schnüffeln und keiner guckt mich mehr an. Die sind dann alle im Bereich so, das ist Selbstregulation und Schutz.
Ja, vor allem hat man ja auch keine Lust mehr auf Kooperation, wenn der andere nicht so cool drauf ist. Ne? Also das kennt man ja auch von den Eltern. Also wenn die Eltern nicht gut drauf waren, dann hat man tendenziell eher bisschen Abstand gesucht. Und zwar nicht, weil sie schlecht drauf waren und so, sondern weil man weiß, dass das Verhalten eventuell nicht nett sein kann in diesen Situationen. Weil man halt auch nicht will, dass man diesen negativen Verhaltensweisen ausgesetzt ist. Weil das ein natürlicher Bedürfnis ist von Menschen, Negatives zu vermeiden, also auch von Hunden, Säugetieren, Negatives vermeiden, Positives gewinnen. Das ist ganz normales Verhalten.
Überlebensnotwendig, würde ich mal sagen. Das ist hochgradig wichtig. Und das ist doch auch so individuell. Also gerade wenn ich jetzt in den menschlichen Bereich schaue, ja, es gibt durchaus Menschen, dass wenn drumherum die Stimmung im ängstlichen Bereich und ist, dass die dann mehr Schwierigkeiten haben. Genauso kenne ich aber auch Menschen, die, wenn es drumherum wuselig wird, richtig ruhig wie auf Schienen laufen. Ich habe eine Zeit lang auf der ICU gearbeitet, im Notdienst nachts. Und ich bin eine von denen, wenn drumherum richtig die Kacke am Dampfen ist, laufe ich auf Schienen. Ich bin dann wie eine Maschine. Und deshalb diese Stimmungsübertragung so im Grunde genommen einfach platt darzustellen, ist wirklich, wirklich extrem kurz gedacht. Da fehlt die Individualität. Da machen wir Schuldzuweisungen in einen Bereich. Du hast es eh schon gesagt, die Menschen sind dann an allem dran schuld. Irgendwann traut man sich nicht mal mehr auf seine Gefühle zu vertrauen. Und was das anrichtet, wissen wir. Ja, es ist ein Riesenfaktor für Depressionen und psychische Erkrankungen. Es geht immer wieder in den Bereich von toxisch. Es ist einfach hochgradig toxisch zu sagen, du musst immer nur gut gelaunt sein, dann ist die Welt in Ordnung. Und wenn du nicht gut gelaunt bist, liegt es an dir. Dann musst du deine Gedanken nur formieren und manifestieren. Du musst ein Dankbarkeitstagebuch führen und schon scheint dir für immer die Sonne aus dem Po.
Ja, vor allem, wenn wir über Stimmungsübertragung reden und dann das als Anweisung geben, ja, dann wir müssen Stimmungsübertragung betreiben. Also wir müssen daran arbeiten, dass da gute Stimmung bei dir herrscht. Was ist das denn für eine Anweisung? Also was soll der Mensch dann konkret tun?
Schauspielern? Irgendwie auf eine spezielle Schauspielschule
gehen? Als ob unsere Hunde uns das abkaufen, wenn wir so tun, als ob. Also das funktioniert halt auch nicht. Also, und der Mensch hat ja, also das, dann wird ihm gesagt, ja, sei mal nicht so unsicher. Ja, okay, wie soll ich denn das machen, nicht so unsicher sein? Das bin halt ich.
Also, und das mit dem Schauspiel, das finde ich gerade hochgradig wichtig. Da darf man sich auch wieder selbst hinterfragen. Wenn jemand zu mir ganz offen und ehrlich sagt, ey, ich habe gerade Stress wie Sau in der Situation, ich fühle mich total unwohl, dann habe ich ich habe mit dieser Person null Probleme. Ich komme mit dieser Person super gut klar. Ich kann Hilfestellung geben. Ich kann übernehmen und. Aber wenn eine Person schauspielert und ich ganz genau jede Faser meines Körpers spürt, oh Kacke, da stimmt sowas überhaupt nicht. Da schrillen bei mir alle Alarmglocken. Ich kann mit Menschen, die so tun, als ob, überhaupt nicht umgehen. Null.
Ja, voll. Also ich bin auch ein großer Freund davon, dass man sagt, was man für Bedürfnisse hat, also was man braucht und wie es einem gerade geht, weil uns das natürlich hilft, der Person Hilfestellung zu geben. Mhm. Und wenn eine Person auf dem Hundeplatz erst anfangen muss zu weinen, weil sie so dermaßen in eine Situation gezwungen wurde, in die sie nicht will, dann ist das allerspätestens der Moment, in dem wir uns da wirklich Gedanken machen müssen, was wir eigentlich falsch machen.
Auf jeden Fall Körpersprache nicht gut lesen. Ich finde, wenn wir als HundetrainerInnen da rausgehen, ist es so enorm wichtig, dass wir mit Menschen gut zurechtkommen. Es ist so hochgradig wichtig, dass wir Menschen lesen können, dass ich eben sehe, ich glaube, du hast das gerade nicht verstanden, soll ich es dir nochmal erklären? Fühlst du dich gerade nicht wohl? Kann ich dir helfen? Was auch immer. Es ist so hochgradig wichtig, dass wir mit Menschen gut zurechtkommen, weil wem bringe ich denn was bei? Mit dem Hund allein gelassen, super, das mache ich schnell, aber dem Hund ist und dem Mensch ist dann in ihrem gemeinsamen Leben damit überhaupt nicht geholfen.
Fühlen sich alle nur blöd bei dabei und das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Also das ist einfach schade. Das ist einfach richtig schade, wenn wir darauf bestehen, dass es Stimmungsübertragung gibt und das so plakativ darstellen und darüber alle möglichen Trainingsbereiche definieren. Ne? Ja. Also das ist ja nicht nur einfach ein Bereich, sondern das wird ja in alle Bereiche gepackt und dann heißt es ja, wenn du schon aufgeregt bist, wenn du dein Hund alleine bist, musst du dich nicht wundern, wenn er dann auch aufgeregt ist und nicht alleine bleiben kann. Ja. Dabei sind es halt ganz viele andere Faktoren, die halt einfach eine Rolle spielen und die ganz, ganz wichtig sind. Und auch jetzt bei diesem Thema, ne, dass wir uns als HundetrainerInnen weiterbilden, was sprachlich verletzen kann. Mhm. Weil es passiert so, so schnell, dass wir eine marginalisierte Gruppe oder auch eine Person mit Schwierigkeiten genau in diesem Bereich mit einer solchen Aussage verletzen oder verunsichern. Und da sehe ich uns tatsächlich wirklich in der Pflicht, dass wir uns dahingehend weiterbilden, uns informieren, damit wir mit dem Menschen zusammenarbeiten können und nicht gegen den Menschen und auch nicht für Profit, sondern dafür, dass es dem Menschen in unserer Zusammenarbeit gut geht und wir bestmöglich unterstützen können, damit er das umsetzen kann, was wir anleiten.
Ja, total. Und ich glaube, also hier ist mir jetzt gerade nochmal wichtig, so richtig in den Fokus zu stellen, was bedürfnisorientiertes Training eigentlich meint. Das meint nicht, niemals, dass es nur um den Hund geht, ja, eine komplette Umkehr. Du musst auf, ja, quasi dir den Hintern aufreißen und alles dafür geben, dass es dem Hund jetzt gut geht. Das ist auch wieder toxisch. Damit geht es dem Menschen nicht gut oder der Gesamtfamilie. sondern du musst mit allem jeden Tag aufs Neue, welche Ressourcen stehen zur Verfügung, welche Lebensrealität ist da, was ist möglich am heutigen Tag und was sind heute die wichtigsten Bedürfnisse. Und dann probieren wir daraus, die bestmögliche Schnittmenge zu schaffen, die für alle das an diesem Tag zur Verfügung stehende Bestmögliche herausholt. Und perfekt wird es nie geben. Und das darf und sollte niemals jemand verlangen, weder von sich noch von anderen, sondern gucken, dass es allen so gut wie eben möglich geht. Und wir geben unser Bestes. Ich habe letztens einen Spruch gelesen, weißt du, was gute Eltern auszeichnet? Und dann stand einfach drunter, dass du dir darüber Gedanken machst, was gute Eltern sind. Das heißt, alleine, wenn du super viel reflektierst, wenn du das Gefühl hast, du zerdenkst extrem viel, bin ich mir sicher, dass du 10 Schritte weiter bist als die Menschen, die einfach Funktion von ihrem Hund verlangen. Die machen sich darüber keine Gedanken, die machen sich keine Kopfknoten, die fühlen sich nicht dreckig, weil sie denken, ich bin dran schuld, ich habe wieder das und das gemacht. Alleine wenn du die Gedanken hast, bin ich mir sicher, dass du auf dem richtigen Weg bist.
Das sehe ich absolut genauso. Absolut. Also auch schon, weil es eben zeigt, dass man nicht das sich selbst ins Zentrum drückt, ne? Sondern eben das Miteinander, den eigenen Hund, die Bedürfnisse von anderen. Wie kann ich meinem Hund beibringen, in dieser Gesellschaft zu leben? Wie kann ich ihm zeigen, wie er mit Sachen umgehen kann, wie er mit Reizen umgehen kann? Wie kann ich dem Menschen, wie kann ich mir helfen, um quasi, dass ich meinen Hund unterstützen kann? Das ist was ganz, ganz anderes als das, was bei diesen Coachings passiert, wo einzig und allein der Mensch im Zentrum steht und wie er sich selbst zelebrieren und entwickeln kann. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Mhm. Also ich leite dazu an, wie wir den Hund, also wir haben einen Hund geholt in eine Gesellschaft, in der er vielleicht nicht so reinpasst. Ich leite dazu an, wie können wir dem Hund helfen, dass er zumindest unter gewissen Unterstützungsbedingungen da reinpasst. Mhm. Und das ist was ganz anderes, als wenn ich dem Mensch sage, ja, du musst jetzt einfach diesen Hund als Chance sehen, dass du dich weiterentwickeln kannst. Der wurde dir geschickt, damit du daran wachsen kannst. Das muss jetzt so sein. Und seine Probleme widerspiegeln einfach nur das, wo du noch arbeiten musst. Mhm. So, mhm. Das ist eine ganz, ganz andere Herangehensweise. Und ich finde es sehr gefährlich, dass da aktuell eben diese Durchmischung stattfindet im positiven Hundetraining und dass auch gar nicht so klar ist, wo da die Grenzen sind. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde es wahnsinnig schwierig mittlerweile bei manchen Personen herauszufinden, was sie eigentlich machen. Mhm. Also ich bin sonst so, dass ich gern mal gucke, wenn jemand Neues quasi auftaucht in meiner Timeline, ja. Was da für Ausbildungen dahinter stehen und was so deren Angebot ist. Weil natürlich nicht alles, wo positiv draufsteht, auch positiv ist. Das mal ganz klar festhalten.
Ja, definitiv, ja.
Und deswegen gucke ich da. Und gerade bei diesen Coaching-Personen ist das wahnsinnig schwierig. Also ganz oft fehlen Angaben zur Ausbildung oder sie sind auf ein absolutes Minimum reduziert. Also sprich, ich weiß einfach nicht, was diese Person eigentlich gelernt hat und was sie dazu qualifiziert, dieses Angebot darzustellen. Anzubieten.
Also ich finde, gerade im humanpsychologischen Bereich brauche ich für mich eine Trennung. Ich muss das ganz klar sagen. Ich könnte mir das nicht vorstellen. Das ist aber wirklich jetzt eine persönliche Meinung. Ich könnte mir nicht vorstellen, selbst wenn ich alle möglichen Ausbildungen hätte, dass ich für jemanden humanpsychologisch da bin und gleichzeitig die Hundeseite beleuchte. Da brauche ich eine Trennung. Das mag dann an mir und meiner Persönlichkeit liegen, aber ich finde, gerade für die humanpsychologischen Bereiche braucht es Raum. Da soll wirklich dann mal der Mensch, der Hilfe braucht, im Zentrum stehen und nicht noch nebenher der Blick auf den Hund gerichtet werden. Weil ich, auch das ist nämlich so ein neuer Trend. Ich habe wirklich mittlerweile, ich sag da immer, ja, wie Eltern-Burnout, weil ein neuer Hund eingezogen ist. Und die Menschen sich komplett vergessen. Ich habe noch nie so oft wie im letzten Dreivierteljahr die Menschen auch mal dazu angeleitet, dass sie sich trauen, mal jemanden auf den Hund aufpassen zu lassen und mal kurz rausgehen. Weil wenn man toujours, ich sage jetzt mal, pflegende Person ist, aufpassende Person und nicht mehr man selbst, wird man krank. Punkt. Das ist ein Fakt. Und dann kann man auf lange Sicht überhaupt nicht mehr gut für andere da sein. Und wenn der Mensch komplett vergessen wird dabei, dann geht es für mich nicht. Und diese Vermischung von, da wird sich humanpsychologisch und im Hundebereich gekümmert, führt für mich wieder dazu, dass der Mensch nicht im Fokus steht, der da dann aber auch mal Hilfe braucht und eben auch mal im Fokus stehen sollte.
Also ich bin da insgesamt bei dir. Ich finde aber, dass es ein ganz großer Unterschied ist, ob jemand ein Angebot anbietet, der einen Masterabschluss in Psychologie hat, oder ob jemand was anbietet, der 2-3 Wochenende mal eine Weiterbildung gemacht hat.
Ja,
also da sehe ich einen ganz, ganz, ganz großen Unterschied, wo die erste Person tatsächlich dabei helfen kann, zum Beispiel, wenn man einen Hund hat, der aggressives Verhalten zeigt, Strategien zu entwickeln, wie man diese Situation bewältigen kann, also klar pro Mensch, um ihm wirklich zu helfen, damit er sich besser fühlt, nicht über Stimmungsübertragung oder sonst was, sondern tatsächlich wirklich über psychologische Tricks, Strategien zu entwickeln, wie man eben durch schwierige Momente durchkommen kann, um Bewältigungsstrategien zu entwickeln, wie wir das ja beim Hund auch machen. Da sehe ich einen ganz großen Unterschied natürlich zu Menschen, die einfach so am Wochenende mal eben so ein Seminar besuchen und dann draufschreiben, ja, ich habe jetzt Erfahrung mit psychologischen Themen und deswegen bin ich jetzt qualifiziert. Apropos, wusstest du, dass in Deutschland HeilpraktikerInnen dazu berechtigt sind, dahingehend zu arbeiten, also tatsächlich Diagnosen auch zu stellen?
Es gibt einen Zusatz. Ja, das ist nicht die blanke Heilpraktiker, aber es gibt einen Heilpraktiker mit diesem psychologischen Anteil. Aber ich kenne da auch jemanden, der diese Ausbildung gemacht hat und die selber sagt, nie im Leben würde ich psychologisch tätig werden, im wirklichen Sinne von, ich bin jetzt Psychologin oder so. Ja, niemals. Also ja, kenne ich, wusste ich.
Zumal Menschen, die tatsächlich studiert haben, also das Psychologiestudium dauert ja sehr, sehr lange, dann auch keine Psychotherapie direkt anbieten dürfen. Die müssen ja dann noch eine entsprechende Weiterbildung machen, damit sie Psychotherapie anbieten dürfen. Also das mit dem Heilpraktiker finde ich tatsächlich ein bisschen schwierig, muss ich ehrlicherweise sagen. Also weil
auch hier ist
dann großer Qualitätsverlust besteht, meiner Meinung nach.
Das ist überhaupt nicht vergleichbar, ja. Aber vielen ist es halt einfach nicht bewusst. Und das ist halt, wir kennen das aus der Hundeszene. Wer darf sich HundetrainerIn nennen und VerhaltensberaterIn? Es sind keine geschützten Begriffe. Und ja, es gibt in Deutschland mittlerweile den Paragraph 11, aber auch der, da können wir ja mittlerweile jetzt im Rückblick über die Zeit, die es den gibt, sagen, er hat vielleicht so ein bisschen dabei geholfen, dass nicht ganz skrupellos einfach jeder Hundetraining anbietet, weil es natürlich ein Aufwand ist und auch ein finanzieller Aufwand. Aber das Ruder jetzt wirklich in eine geile Richtung hat es auch nicht gerissen. Das müssen wir einfach ganz klar sagen.
Nee, vor allem, weil es halt ganz stark auch aufs Wetter drauf ankommt
und
welcher Veterinär dort zu
Hause unterschiedlich
ist. Ne? Ja. Also da kann es durchaus auch mal sein, dass du als positiv trainierende Trainerperson da tatsächlich auch Schwierigkeiten kriegst, weil da eine sehr merkwürdige Veterinärmedizinerin sitzt.
Ja, definitiv.
Das kann passieren. Ich würde tatsächlich noch gern auf 2-3 Punkte eingehen, die mir mega wichtig sind, wenn es um diese Coaching-Bubble geht, weil es da um so Begriffe geht, die da immer wieder fallen, die seriös wirken, aber es nicht seriös sind. Ein Begriff wäre traumasensibel. Ich weiß nicht, ob du den schon mal gehört hast. Kannst du dir da was darunter vorstellen?
Das ist nämlich, also ich kann mir darunter was vorstellen, weil ich nachgefragt habe, aber genau damit sprichst du doch den springenden Punkt an. Was kann man sich darunter vorstellen? Das, was man sich gerade darunter vorstellen möchte, glaube ich, oder?
Ja.
Also wenn man als hilfesuchender Person unterwegs ist und keinen Therapieplatz findet, irgendwie schon, wer weiß, wie lange wartet, wer weiß, worum telefoniert hat, und dann ist man hilfesuchend und dann stellt man sich darunter vor, was man braucht.
Ja, weil man ist ja irgendwo auch schon verzweifelt manchmal. Ne?
Ja, definitiv. Ja.
Und also das finde ich, also es ist so ein Modebegriff in dieser Coaching-Szene. Ne? Es ist ein ganz fancy, wirkt informiert, aber es läuft auch wieder nur auf so Wochenendweiterbildungen hinaus. Ne? Und auch da geht es darum, ganz oft die Menschen zu pushen. Also ihnen auch mal zu sagen, was sie jetzt tun sollen. Also so in so eine Richtung, wenn sie was nicht tun wollen, dass sie jetzt in die Richtung gepusht werden. Das heißt, dass sie ihre eigenen Grenzen überschreiten. Und das ist natürlich in meinen Augen das komplette Gegenteil von traumasensibel.
Da muss
also da
ich,
können ja wichtige Traumata wieder aufgerufen werden und so, ne? Also
vor allem, man fühlt sich minderwertig. Hey, ganz im Ernst, wenn man immer wieder dieses, du musst halt mal aus der Komfortzone raus und. Ganz im Ernst, wenn ich als neurodiverse Person dann doch mal auf ein Event gehe, wo zig Leute sind, dann habe ich mal kurz meine Grenze überschritten und bin danach eine Woche krank. Und wenn es ganz blöd läuft, dann haut es mich richtig zusammen. Dann ist es kein, du hast jetzt eine Grenze gesprengt und hast du gespürt, du bist jetzt besser als davor und irgendwie, weiß ich nicht, mehr wert oder was bin ich dann, wenn ich meine Komfortzone verlasse, obwohl ich ganz genau weiß, dass ich meine Grenzen spüre und auf die echt Verlass ist.
Ja. Du hast an deiner Entwicklung gearbeitet, an deiner Transformation.
Wow. Ja, dazu passt auch noch dieses Reel, was ich gesehen habe, dass alle Menschen werden morgens wach und haben 10 Löffel zur Verfügung, dieses Löffelchenspiel. Ich meine, wir benutzen das im Hundetraining auch immer mal, um den Menschen klarzumachen, dass der Hund eben nicht, weiß ich nicht, 5 Reizsituationen nacheinander einfach so salopp hinter sich bringen kann. Aber so wie das dargestellt wurde, da ging es eben darum, wir Menschen werden alle mit diesen 10 Löffeln in der Früh wach und wir haben in der Hand, für was wir diese 10 Löffel verbrauchen. Verbrauchen wir sie für etwas Negatives oder für etwas Positives? Wie ist das denn jetzt bei psychisch erkrankten Menschen, die irgendwie vom Vortag schon -20 Löffel haben? Die
ja, morgens also ich hatte gar nicht Tage, mit da hatte ich definitiv Minus. Also
ich auch.
Beim Start, da ging gar nichts mehr.
Aber da hättest du doch nur positiv denken müssen, oder du hättest am Vortag deine Löffel besser aufpassen müssen oder sie besser verteilen müssen oder so.
Ja, das Problem war, dass ich halt geschlafen habe. Also ich konnte halt die Löffel nicht verteilen. Ne? Mhm. Also hat halt nicht funktioniert. So,
auch blöd. Das ist halt wieder, ja, es ist einfach Gaslighting vom allerfeinsten und es ist so weit weg von inklusiv, dass ich eigentlich gar nicht weiter drüber sprechen möchte.
Ja, und es leugnet halt auch wieder die Lebensrealität von Menschen. Es leugnet, dass es Menschen gibt, die dieses Privileg, jeden Tag 10 Löffel zu haben, nicht haben. Und diese Menschen gibt es und sie sind viel zahlreicher, als wir denken. Dass man das nicht weiß, hängt halt einfach damit zusammen, dass diese Themen super stigmatisiert sind. Und also ich würde mich jetzt auch nicht unbedingt jedem öffnen und darstellen, was ich für Probleme habe. Und dann, wenn du dann noch so eine Person bist, die solche toxischen Darstellungen macht, dann wirst du erst recht nicht ins den Genuss kommen, dass dir das jemand anvertraut, dass er diese Probleme hat, weil du keine sichere Person bist für dieses Individuum. Dazu übrigens noch passend habe ich auch vor kurzem erlebt, dass die Konfliktstrategien von den Hunden so auf die Menschen übertragen werden. Das funktioniert sicher bis zu einem gewissen Grad. Da wird dann noch diese 5. Konfliktstrategie erwähnt, dieses Fawn. So quasi, das sind dann diese People-Pleaser-Menschen. Also quasi People-Pleasing, ganz schlimm. Dass man quasi Strategien hat, um so dieses Unangenehme. Ich weiß nicht, ich bin mir sicher, du kennst das, dass man irgendwie so versucht, sehr nett zu sein. Wenn man mit Menschen konfrontiert ist, die man noch nicht so gut kennt und wo es auch vielleicht ein bisschen unangenehm ist mit Smalltalk und so. das negativ gesehen.
Das People-Pleasing kommt ja auch einfach aus dem Bereich, wenn man so abhängig von Lob ist, was ja einfach wieder was mit der Erziehungsgeschichte zu tun hat.
Ja.
Ablehnung nicht, mit Ablehnung nicht umgehen können und deshalb ja auf allen Hochzeiten positiv tanzen, damit alle einen mögen.
Ja, obwohl das vielleicht komplett gegen das eigene Bedürfnis auch geht. Naja.
Definitiv.
Und die Strategie Freeze wird dann damit verglichen, dass man auf Instagram ist und durch die Reels scrollt. Also, dass man quasi sich Dopaminkick abholt, was ja irgendwie auch wirklich komplett gegen jegliche Realität von dieser Strategie ist, die ja einen Konflikt darstellt, also negative Emotionen, ne?
Wollte ich gerade sagen. Also ich stimme absolut zu, dass Instagram die Dopamin-Slot-Maschine ist, so nenne ich das ja immer, definitiv. Und dass es ja genau dafür gemacht ist und auch so gut funktioniert und diesen massiven Suchtcharakter hat. Aber das ist ja weit weg von Freeze.
Ja, Freeze bedeutet, ich friere ein und sammle möglichst viele Informationen, weil ich mich gerade in einer extrem bedrohlichen Situation befinde.
Ja.
Ich bin handlungsunfähig bis zu einem gewissen Punkt. Ne?
Genau.
Also und Reels angucken mit Handlungsunfähigkeit darzustellen. Also nur weil man quasi lieber Reels anguckt, als was zu machen, finde ich auch schwierig.
Ja.
Weil es verbreitet halt einfach Falschinformationen, die im Prinzip einfach entschuldigen sollen, dass man selbst halt, ja, in dem Moment Reels anguckt. Mhm. Aber eigentlich der Mechanismus dahinter ist ja ein ganz anderer.
Ist völlig also, anders.
Ne, ja. Das ist, finde ich schon wichtig zu unterscheiden auch.
Bei diesem 10-Löffelchen-Ding, da mag ich noch schnell das, weil es so dazu passt, bezogen auf unsere Hunde, da reite ich auch immer wieder drauf rum, dass einem klar ist, niemand kann sich miteinander vergleichen, weil niemand weiß, wie viele Schritte hast du gehen müssen bis zu diesem Standpunkt und wie viel jemand anderes. Wenn ich den Hund habe, der vom perfekten Züchter kommt, dem jeden Tag die Sonne aus dem Po scheint, der nichts erlebt hat, der keine Traumata hat, keinen gefüllten Lebensrucksack, dann kann ich das nicht vergleichen, wie ich hole mir einen Hund aus dem Shelter, der einen gefüllten Rucksack hat, der vor Traumata aus allen Knopflöchern sprießt. Dann ist doch völlig klar, dass ich das nicht miteinander vergleichen kann und auch hier nicht sagen kann, beide Hunde haben 10 Löffel, wenn sie morgens aufstehen. Und für mich als Mensch, der diesen Hund begleitet, macht es einen enormen Unterschied, ob ich mit dem Sonnenpupser draußen unterwegs bin oder mit einem Hund, wo ich wirklich jeden Millimeter akribisch planen muss quasi und wo eigentlich von vornherein klar ist, dass wir nicht die ganze Zeit mit locker flockig durch den Tag kommen können und viel mehr Schritte gehen müssen. Die müssen viel, viel mehr leisten, jeden Tag, jede Minute. Und auch das wird immer verkannt.
Ja, ja, und für den Menschen ist es natürlich auch viel fordernder. Ne? Also wenn ich jetzt einen Hund habe, der wurde toll sozialisiert, ne? Der hat schon ganz viel kennengelernt, der ist auch eigentlich, der schläft gut, ne? Und dann kriegst du halt, und dann mit einem anderen Hund vergleiche, der wirklich eben, wie du sagst, aus dem Shelter kommt und eigentlich von Welpe an nur den Shelter kennt und da Hunde, die auf viel zu engem Raum sind und gemeinsame Fütterung in einem Napf und nur mit dieser Lebensrealität konfrontiert ist, wo dann auch noch ständig Hunde rundherum bellen. Also das ist was ganz, ganz anderes.
Ja.
Also ich habe das festgestellt, als unser Tierschutzwelpe eingezogen ist. Ich habe den dann angefangen zu vergleichen mit genau diesen perfekt aufgewachsenen Hunden.
Mhm.
Und natürlich ist das, also das ist was komplett anderes. Komplett, das ist nicht vergleichbar. Das heißt jetzt nicht, dass der eine weniger wert ist als der andere oder dass es besser ist, den einen zu haben als der andere. Das heißt einfach nur, dass es unterschiedliche Ressourcen braucht für unterschiedliche Herangehensweisen. Also es ist einfach so. Und ich muss ganz ehrlich sagen, meine Ressourcen waren in der Zeit extremst aufgebraucht und ich verstehe jeden, dessen Ressourcen von einem jungen Tierschutzhund beansprucht sind oder auch von einem erwachsenen Tierschutzhund. Das will ich gar nicht unbedingt unterscheiden. Das ist anspruchsvoll, je nachdem, welche Päckchen der Hund mitbringt.
Mm, absolut. Lass uns mal noch weitermachen mit den Red Flags, weil das echt super wichtig ist.
Ja, sehr gerne. Wurde dir schon mal empfohlen, Alkohol zu trinken, damit du ruhiger bist?
Oh, das ist ja immer so, ne, wo man nicht weiß, war das jetzt spaßig gemeint oder ist das echt ernst? So dieses, ach komm, werd mal locker, hier hast du einen Drink. Das finde ich ist gerade dann auch nochmal als Frau so eine doppelte Geschichte, ne? Braucht man nicht weiterreden. Und ich finde generell, gut, ich wohne in Bayern, aber dieses völlig normal über Drogen, es sind Drogen sprechen und wie normal das mittlerweile ist, das macht mir manchmal Angst. Das finde ich strange.
Ja, vor allem weißt du ja nicht, ob die Person, die dir gegenübersteht, die da ein Problem hat,
Alkoholiker
ja, ist. Genau. Völlig, das ist doch unfassbar übergriffig. Und dann bist du absolut als Trainerin eine Autorität in diesem Moment. Ja, es besteht ein Machtgefälle.
Ja.
Und auf jeden Fall. Das müssen wir uns im Klaren sein, dass das kein Spaß ist. Also das ist unfassbar übergriffig. Und eigentlich, also ganz ehrlich, wer sowas empfiehlt, der disqualifiziert sich aus meinen Augen komplett als Hundetrainer. Weil das geht einfach nicht. Also das ist echt gefährlich.
Ich finde es tatsächlich auch happig, weil ja, nochmal, ne, als Frau vielleicht sieht man es dann alles nochmal ein bisschen krasser, aber wie man sich dann immer rechtfertigen muss, dann bist du schwanger oder was, wenn man sagt, ich möchte nichts trinken, wie normal das mittlerweile geworden ist und nicht umgekehrt. Das finde ich schon strange irgendwie, dass sich so ein Nervengift reingezapft wird und das Normalste der Welt ist und die Personen sich nicht rechtfertigen müssen, sondern die halt sagen, nee, möchte ich nicht. Das ist schon, es ist faszinierend, ja, und gleichzeitig erschreckend. Sind. Ja, genau.
Ja. Ganz genau. Weil wenn dann die Person sagt, nee, ich will keinen Eierlikör, damit ich entspannter bin, ja, dann heißt dann wieder, ja, wieso nicht? Bist du verklemmt oder was? Oder was hast du für ein Problem damit? Mhm. Ne? Also es wird nicht hinterfragt, ja, oh, war das eventuell eine blöde Idee, einen Alkohol anzubieten, damit eine Person ruhiger wird? So, war das vielleicht ein bisschen übergriffig? Hätte ich das besser nicht tun sollen, sondern das Problem wird bei der anderen Person verortet.
Mhm.
Was ich nicht, also mach das bitte nicht. Bitte keinem Alkohol an, damit er ruhiger wird. Bitte, bitte mach das nicht. Bitte mach das nicht.
Ich finde es immer so wichtig, sich diesen Satz klar zu machen. Alle Gefühle sind gut und wichtig. Alle Gefühle sind gut und wichtig, auch wenn wir es vielleicht in der Kindheit anders gelernt haben.
Vor allem ist der Auseinandersetzung damit wichtig.
Ja.
Also, es ist auch wichtig, dass man negative Emotionen empfindet, weil sie einem wichtige Informationen geben, dass man das verarbeitet. Ein Punkt, den ich noch auf der Liste habe, ist Stereotypisierung. Da werden die Menschen in Kategorien eingeteilt. Das heißt, es geht nicht ums Individuum, sondern quasi um die Kategorie Mensch. Und die Kategorie soll erklären, warum der Mensch so ist, wie er ist. Ich hätte zum Beispiel als Beispiel so Begriffe, also ich meine, beim Hund sagen wir ja Labels nicht gut, ne? Weil die schränken unsere Sichtweise auf den Hund total ein. Dann gibt es aber TrainerInnen, die offensichtlich aber Labels für den Menschen total gut finden. Da fällt mir jetzt zum Beispiel sowas wie Helikoptereltern ein oder Kontrollzwang. Oder auch in anderen Bereichen, dass man quasi in so Kategorien eingeteilt wird. Genau definieren, wieso du jetzt so bist, wie du bist, weil du eben in dieser Kategorie bist.
Total hilfreich.
Die echt. Individualität geht komplett verloren. Und in dem Moment, in dem keine Individualität mehr da ist, da sollten wir eigentlich schon sehr hellhörig werden.
Und wir sind doch immer gebetsmühlenartig bei, jedes Verhalten hat einen Grund, schau dir das Warum an. Das schaut beim Menschen dann ja eher, also gerade dieser Begriff Helikoptereltern ist einfach nur eine riesige Backpfeife und kein Stück auf das Warum geschaut. Ich kommuniziere das immer auch ganz arg und sage, hey, wenn du merkst, du hast heute einen Tag, wo du ganz viel Kontrolle brauchst und wo du dich unsicher fühlst, mach oft Marker, Lobwort, Belohnung neben dir, dann hast du Zugwirkung und dein Hund geht nicht so weit weg. Aber sei dir dessen bewusst, dass dein Hund da nicht so viel Freizeit hatte. Aber es ist in Ordnung, das zu tun. Ich tue das. Ich habe Tage, wo ich einfach merke, mit drei Hunden spazieren zu gehen, vor allem wenn meine Tochter noch dabei ist, da habe ich ein extremes Sicherheitsbedürfnis. Ich fühle mich nicht wohl, wenn meine Hunde weit weg sind. Und das weiß ich. Und ich weiß, warum das so ist. Und ich weiß, dass dann der Spaziergang für sie nicht so toll war wie andere. Aber ich brauche das dann. Und deshalb mache ich das über Marker, Lobwort, jede Umorientierung bei mir belohnen. Und dann habe ich extreme Zugwirkung. Und dann sind sie nah bei mir.
Ich mache das auch tatsächlich. Also gerade jetzt, seit die Junghündin eingezogen ist, weil gemeinsames Gassi, sie fand es extrem schwierig, wenn die Althündin quasi vorgelaufen ist, fand sie richtig scheiße und ist dann auf die draufgesprungen, hat sie gebissen, also nicht richtig gebissen, halt so eingeschränkt gebissen. Ja. Und weil ich natürlich die Althündin auch schützen will und da auch Kontrolle über das Verhalten der Junghündin haben will, musste die Althündin dann halt die meiste Zeit Fuß laufen in diesen ersten Zeiten. Mittlerweile ist das nicht mehr so, aber es ist natürlich ein Kontrollbedürfnis, das da ist. Und wenn ich die einfach laufen lassen würde, ja, die Althündin käme drunter. Also die hat weder die körperlichen Ressourcen noch sonstige Ressourcen, um der Junghündin irgendwas entgegenzubringen. Mhm. Also die ist halt auch nicht mehr fit auf den Beinen. Die fällt halt einfach um, wenn man sie in die Hinterbeine beißt. Und das ist nicht cool.
Ja.
Und natürlich schütze ich sie dann. Und wenn das bedeutet, dass sie in dem Moment stärker kontrolliert wird, dann ist das so. Das ist zu ihrem Schutz in dem Moment. Und da greifen dann solche Worte wie Helikoptereltern echt einfach, also.
Das ist eine Abwertung. Es ist einfach eine Menschenabwertung. Auch,
ne? Ja.
Ich kenne es tatsächlich natürlich auch aus dem Menschenbereich. Den Begriff habe ich natürlich auch schon bezogen auf mein Kind gehört. Es ist einfach eine Abwertung. Es ist sich mächtig darüber stellen, sich erhaben fühlen und ja. Es ist eine Abwertung, die echt, danke auch fürs Gespräch.
Ja. Ja, vor allem, also dann hast du halt da zwei Hunde, ne? Und der eine Hund ist super unsicher in Begegnung. Und natürlich willst du dann keine Begegnung. Natürlich weichst du dann aus. Natürlich willst du dann gewisse Sachen nicht und versuchst die Umgebung so weit zu kontrollieren, dass das nicht passiert.
Ja.
Also das ist doch vollkommen normal. Es ist doch auch vollkommen normal, dass manche Menschen stärker das Kontrollbedürfnis haben als andere.
Ja.
Manchmal würde ich mir auch wünschen, dass ich so gelassen bin wie manche Aversivler, die ihre Hunde einfach machen lassen. Fände ich manchmal auch schön. So, weil irgendwie Kontrolle halt schon auch anstrengend ist manchmal. Mhm. Ne? Braucht Kraft, braucht Energie, braucht Ressourcen. Aber am Ende hat sie einen Grund, weswegen dieses Bedürfnis da ist.
Ja, und das ist auch einfach gar nicht mehr. Ich habe ja schon sehr, sehr lange Hunde. Es ist nicht mehr so wie früher. Das muss man ganz klar sagen. Man muss einfach viel mehr aufpassen. Und es ist ein ganz, ganz anderes Miteinander. Es ist viel enger und so weiter und so fort.
Und die Welt ist dichter besiedelt. Das kommt ja auch noch dazu. Also Kontrolle hat schon auch eine Schutzfunktion dem Hund gegenüber.
Genau.
Also wir haben da schon auch eine Verantwortung bis zu einem gewissen Grad. Natürlich ist Selbstwirksamkeit für den Hund ganz, ganz wichtig und wir müssen gucken, dass wir das gewährleisten und dass seine Bedürfnisse befriedigt sind, auf jeden Fall. Aber ich kann nicht von einem Menschen erwarten, der total Panik kriegt, wenn der Hund 20 Meter weiter rennt, dass der jetzt mit dem Hund im Wald Freilauf macht.
Ja.
Wo er den Hund dann vielleicht plötzlich auch nicht mehr sieht.
Genau.
Also das geht nicht. Das ist entgegen jeglicher, also da muss ich irgendwo anders anfangen, damit das Thema zu behandeln, sodass die Bedürfnisse befriedigt werden können. Oder mit langen Leinen arbeiten oder irgendwie gucken, dass die beiden unter einen Hut kommen.
Mhm.
Miteinander arbeiten, nicht gegeneinander. Wir müssen nicht die ganze Zeit Halter und Hund gegeneinander ausspielen. Es gibt gar keine Not dafür.
In beide Richtungen nicht, ganz genau. Ja. Was gibt's noch für Red Flags?
Es handelt sich halt häufig um Pseudowissenschaft. Ne? Also das wird schon dargestellt, als hätte es einen seriösen Hintergrund. Also zum Beispiel so eine Verbindung zwischen Astrologie und Physik. Aber wenn man dann genauer hinguckt und auch die Studien in Anführungszeichen anguckt, die die Personen dann darstellen, dann stellt man fest, dass es sich hauptsächlich um anekdotische Evidenz handelt. Das heißt, dass eine Person erzählt, ja, das hat bei mir funktioniert, deswegen funktioniert es. Und wenn es bei einer anderen Person nicht funktioniert, dann liegt das nicht daran, dass die Methode falsch ist, sondern dass sie es nicht richtig umgesetzt hat. Weil bei mir hat es ja funktioniert. Genau.
Ja.
Es wird dann so ein vermeintlich wissenschaftlicher Rahmen gegeben, aber wenn man genau hinguckt, das kann manchmal anspruchsvoll sein, dann ja.
Ich finde das halt wichtig, immer wieder klar zu sagen. Also wenn es so um dieses, ich sag jetzt mal dieses Wort, dieses Lifestyle-Coaching geht, wenn du dich einfach besser fühlen möchtest und nicht psychisch erkrankt bist, wenn du ja, wenn es dir wirklich nur darum geht, dass du irgendwie so ein Coaching bekommst, dass es dir ein bisschen besser geht und wenn dir das Geld wurscht ist, mach es. Kein Stress. Ja, wenn es dir danach besser geht, super, feiere ich total. Aber wenn es dann passiert, dass eben Menschen sich danach viel schlechter fühlen, dass Traumata, ja, dass retraumatisiert wird, dass es Menschen richtig schlecht geht, dass sie Geld verlieren, dass sie sich wie Dreck fühlen, ja, weil sie einfach denken, mit mir ist alles falsch, dann habe ich ein Riesenproblem.
Oder wenn sie während dem Coaching total auf so einem High sind, total gehypt sind auch und danach so eine Leere empfinden.
Mhm.
Das ist auch so ein Punkt, wo man hellhörig werden sollte. Weil die arbeiten natürlich darauf hin, dass du dich während dem Coaching richtig gut fühlst. Da wird dann auch, wenn man diese Live-Shows anguckt, eine ganz gruselige Gruppendynamik erstellt, wo man gemeinsam tanzt und springt und Freude hat und so. Ne?
Für mich erinnert wirklich immer ein bisschen an eine Sekte, das muss ich ganz ehrlich sagen. Es hat Sektencharakter.
Meines Wissens gibt es tatsächlich von der Deutschen Sektenhilfe auch ein Ausstiegsprogramm für Live-Coachings.
Mhm. Weißt du Bescheid.
Ja, weißt du Bescheid. Also, wenn da jemand drin ist und Hilfe braucht, ihr wisst, wo ihr Anlaufstellen habt, ne?
Mhm.
Kriegt da Unterstützung, die ihr braucht.
Eine ganz andere Frage, die dazu immer mal wieder bei mir landet, weil natürlich es schürt Verunsicherung, ne? Muss man ganz klar sagen, es ist öffentlich verfügbar, die Leute lesen es, sie kriegen es gesagt und. Die Frage, sollten psychisch kranke Menschen keine Hunde haben? Ich werde es immer öfter gefragt. Wir hatten das schon so im Gespräch über Hund abgeben. Ich würde das gerne noch so am Schluss nochmal ganz, ganz transparent und deutlich machen, wie wir dazu stehen.
Ja. Also ich würde da tatsächlich zwei Themen unterscheiden. Einmal den Assistenzhundebereich und einmal den Privathundebereich. Den Assistenzhundebereich, in den sehe ich tatsächlich ein bisschen kritisch in diesen Themen, weil den Hunden extrem viel abverlangt wird. Weil du halt psychische Erkrankungen nicht steuern kannst. So. Also du kannst nicht gewährleisten, dass die Ruhezeiten eingehalten werden. Wenn ein psychisch kranker Mensch eine Attacke hat, dann hat er eine Attacke. Punkt.
Ja.
Ist einfach so. Also das sehe ich tatsächlich ein bisschen kritisch. Ich sehe es nicht kritisch, dass psychisch kranke Menschen Hunde halten. Insofern sie entsprechend unterstützt werden dabei. Also ich bin absolut der Ansicht, dass man sich Unterstützung holen soll, wenn man die braucht. Man darf da gerne auch mit der jeweiligen Trainerin absprechen, wenn es zum Beispiel finanzielle Schwierigkeiten gibt, wie man das handhaben kann. Weil es ist einfach wichtig, dass da natürlich auch die Bedürfnisse des Hundes wirklich geguckt wird, dass das gewährleistet ist, dass das erfüllt werden kann. Aber wir müssen ganz klar sagen, für Menschen mit psychischen Erkrankungen können Hunde Lebensretter sein. Hunde können deren Stütze im Alltag sein, was Struktur und Orientierung anbelangt. Ohne meine Hunde wäre ich zum Teil tagelang nicht aus dem Haus gegangen.
Ja. Also kann ich nur definitiv bestätigen. Es ist ganz, ganz wichtig, für beide Seiten Hilfe zu haben. Also das spreche ich eben auch immer an. Und auch, dass der Hund Exit-Button kennt, dass der Hund wirklich Strategien hat zum Abstand aufbauen, Selbstbeschäftigung und sich ja nicht mitreißen lässt, beziehungsweise mitten im Geschehen sein muss. Hm. Das finde ich ganz wichtig. Aber ansonsten ist es, wie du sagst, warum sollte man da Menschen ausgrenzen? Warum sollte man ihnen ein schlechtes Gewissen einreden? Weil, also jetzt mal ganz im Ernst, ein Hund, der Strategien hat, ein Hund, der eine sichere Bindung zu dieser Person hat, dem es einfach super gut geht, der bedürfnisorientiert mit seinen Menschen in Gemeinsamkeit lebt, dem geht es auch tausendmal besser als einem Hund, der bei einem psychisch gesunden, aversiv handelnden Menschen arbeitet.
Ja, absolut, absolut. Also das müssen wir auch an der Stelle ganz klar sagen. Also Menschen, denen ihre Hunde wirklich wichtig sind, die entsprechende Erkrankungen haben und bedürfnisorientiert mit den Hunden arbeiten, die opfern sich ganz oft für ihre Hunde richtig gehend auf.
Ja.
Und die gehen für ihre Hunde durchaus auch absolut über ihre Grenzen.
Genau.
Und das würde so manch gesunder Mensch nicht machen. Also ich finde es tatsächlich anmaßend zu sagen, ja, weil du psychisch krank bist, bist du nicht in der Lage, für einen Hund so zu sorgen wie jemand, der psychisch gesund ist. Das ist vollkommen unrealistisch. Es gibt genug Beispiele von Hunden, von psychisch gesunden Menschen, die vollkommen verwahrlost sind, die geschlagen werden, die misshandelt werden, die wirklich kein schönes Leben fristen. Und es gibt Beispiele von Hunden, von psychisch kranken Menschen, die absolut happy sind, die das beste Leben haben, das man sich vorstellen kann. Also diese Fokussierung auf die Krankheit wird dem, was der Hund braucht oder was das Team braucht, absolut nicht gerecht.
Ich denke, wenn ich so meine Aufzeichnungen angucke, dass wir soweit alles gesagt haben.
Ja, ich glaube, wir haben tatsächlich alle Punkte angeschnitten, die wichtig sind. Ne?
Also, du solltest definitiv mitnehmen, dass das Leben niemals perfekt ist und einfach immer die bestmögliche Schnittmenge. Egal für wen oder was, denk bei der Schnittmenge bitte auch an dich. Das ist mir ganz, ganz wichtig, wenn du zuhörst. Hinterfrag einfach mal, ob die Schnittmenge nicht doch immer dich so ein bisschen außen vor lässt. Mir ist einfach wichtig, dass man mit offenen Augen schaut, wem man Geld gibt und dass psychische Erkrankungen einfach da sind und nicht mehr, ich finde einfach 2023 nicht mehr stigmatisiert werden sollten und auch Neurodiversität nicht. Es ist völlig normal. Neurotypische Menschen sind nicht besser als wir und Leben sollte für alle gleichermaßen da sein und für alle Platz haben. Magst du noch was sagen?
Ich habe dem eigentlich nichts hinzuzufügen, weil das hat es wirklich so schön auf den Punkt gebracht. Ich möchte dem uneingeschränkt einfach anschließen. Und ich bin wirklich froh, dass wir dieses Gespräch geführt haben. Das brennt mir schon sehr, sehr lange unter den Nägeln. Und ich hoffe, wir erreichen damit so viele Menschen, wie es nur geht.
Ja, hoffentlich. Also ich sage nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit, Samaria. Und ich sage auch danke für deine Zeit. Ich hoffe, wir konnten dir etwas mitgeben. Du hast etwas zum Nachdenken. Und wie immer freue ich mich ganz arg, wenn wir unter dem jeweiligen Posting in den Austausch gehen können. Es wird natürlich zu dieser Folge auf Social Media Postings geben. Schreib mir gerne deine Meinung und wenn du dich nicht traust, öffentlich zu kommentieren, ich freue mich über jede Nachricht, immer, immer wieder. Vielen Dank für deine Zeit, Samaria. Bis bald.
Ich danke dir.
Tschüss.
Tschüss.